Jetzt haben wir die ersten Wochen unseres Projekts Expedition zum Ich hinter uns und viele von euch haben die Bibeltexte gelesen, haben die Auslegung dazu studiert, das Gespräch in Kleingruppen gesucht. Ich habe viele begeisterte Reaktionen gehört, direkt oder indirekt. Andere stoßen sich etwas an diesem lockeren, dialogischen Stil des Buches oder haben Probleme mit einzelnen Aussagen der Auslegung. Ich finde das klasse, offensichtlich wird das Denken tüchtig angeregt. Und das Gespräch. Und ich erwarte, dass es frischen Wind und auch frische Gedanken in die Köpfe und Herzen bringt. Gruppen können ja jahrelang zusammensitzen und sich unterhalten und sich immer nur in dem bestärken, was sie sowieso schon wussten. Wenn man dann mal Anregungen von außen kriegt, kommt da was in Bewegung. Das ist toll. Einige von euch haben das Angebot angenommen, Fragen zu den Inhalten zu stellen. Ich habe also hier so ein paar Fragekarten. Die Box dafür, diese Karten und die Box dafür steht ja im Foyer. Auf einige Fragen möchte ich eingehen. Es betrifft die Auslegung der Geschichte von Kain und Abel zum Beispiel. Da hat ein Leser geschrieben, liebes Theologenteam, ich lese mit Begeisterung die Kapitel über die Urgeschichte. Nur die Ausführungen über Kain und Abel habe ich nicht nachvollziehen können. Dort machen die Autoren Annahmen, die ich im Text nicht finde. Könnt ihr helfen? Konnte ich erstmal nicht, weil ich nicht wusste, um welche Annahme es geht, aber es stand zum Glück der Name drauf. Ich habe nachgefragt, es geht um die Auslegung der Bedeutung der Namen. Also Kain hat ja einen Namen, der Name Abel hat eine Bedeutung und diese Namensbedeutungen haben ja nachher auch eine große Bedeutung für die Auslegung. Kann man von den Namen dieser zwei auf ihre Persönlichkeiten zurückschließen? Sag's mal, in unserer Welt ist Viola immer ein Veilchen und Andreas unbedingt der Männliche? In unserer Kultur natürlich nicht, da sucht man sich Namen nach anderen Aspekten aus. In der hebräischen Kultur ist es ein bisschen anders. Man hat den Namen immer Bedeutung zugemessen, dem Namen Jesus zum Beispiel, also im hebräischen oder aramäischen Yeshua wurde die Bedeutung Retter beigelegt. Ja, das klang danach, das war ein Wort, was danach gebildet war. Nun bleibt die Frage, wenn Eltern ein Kind benennen, heißt das denn auch, dass es sich so entwickelt, wie der Name sagt? Und nun muss man sagen, der Name Abel, der in dieser Bibel vorkommt, heißt ja Nichtigkeit oder Hinfälligkeit. Wird der sich dann auch so entwickeln, wenn er so heißt? Nun, das ist natürlich nicht gesagt. Jetzt ist es wichtig, dass in den ersten 11 Kapiteln der Bibel ja keine Geschichte von Menschen erzählt wird, die irgendwann mal real existiert haben. Das mag manche wundern, aber man muss nur mal nachdenken, woher die Frauen von Kain und Abel herkommen, dann kommt man schon auf so einen Gedanken. Herr Adam, Herr Abel, nein, es werden Geschichten erzählt davon, wie Menschen grundsätzlich ticken. Die Geschichten sind viel wichtiger als irgendwelche Berichte über Menschen damals. Wie ticken Menschen grundsätzlich? Es wird erzählt, wie Gott zu ihnen steht und es wird erzählt, was sie daraus machen. Adam war also nicht der erste Mensch, sondern er ist ein Beispiel dafür, wie Menschen sind. Ebenso Kain und Abel. Die Namen der beiden sind von den Erzählern also bewusst gewählt, um sie zu charakterisieren. Man kann also nicht fragen, kann das sein, waren Herr Adam und Herr Kain damals wirklich so, wie es hier beschrieben wird? Das wäre eine Frage, die ginge völlig am Text vorbei, sondern man fragt, sind wir Menschen so, wie es die Geschichte beschreibt? Und das ist nun eine Aufgabe zum Nachdenken. Und deshalb nennt man die ersten 11 Kapitel, die alle so ähnlich ticken, auch die Urgeschichte. Die Urgeschichte ist kein historischer Bericht. Der ganze Streit, ist die Welt in 7 Tagen entstanden oder in Jahrmillionen, ist völlig witzlos. Aber die Urgeschichte erklärt uns, dass Gott die Menschen als Ebenbilder geschaffen hat. Sie konfrontiert uns damit, dass wir selbst wie Gott sein wollen und dass wir uns von Gottes Willen gelöst haben. Und sie wirft ein Schlaglicht auf die Folgen, die wir ja bis heute tragen, die wir eigentlich immer tragen. Eine andere Frage. Welche Merkmale sind es, die den Menschen als Krone der Schöpfung kennzeichnen oder auszeichnen? Nun, das weiß ich auch nicht so genau. Weil Krone der Schöpfung ist ja kein biblischer Begriff, den ich jetzt auslegen könnte, sondern ist eine Bezeichnung, die wir uns als Menschen selbst gegeben haben. Man könnte natürlich fragen, stimmt's vielleicht trotzdem oder was ist der biblische Hintergrund dazu? Und dann käme ich auf zwei Dinge. In der Schöpfungsgeschichte heißt es, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Als Mann und Frau schuf er sie zu seinem Bilde. Da ist also eine Ähnlichkeit zu Gott. Und im Psalm 8, den ich in der letzten Predigt ausgelegt habe, heißt es, du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, was ja sowas Ähnliches ist wie diese Ebenbildlichkeit. Und dann kann man das natürlich auch so benennen, man kann sagen, das ist die Krone der Schöpfung, dass wir uns also nicht vergleichen und sagen, naja, wir stehen ein bisschen über den Primaten, sondern indem wir sagen, wir sind auf Gott bezogen. Und er hat uns mit einer Freiheit ausgestattet, die sonst kein Wesen hat in dieser Welt. Zumindest in der uns Bekannten. Also das dazu vielleicht ganz kurz. Noch eine Frage, weshalb besteht Gott auf Buße und Reue und Umkehr? Ja, er besteht darauf, er zwingt uns nicht dazu, aber er würde es ungern sehen, wenn wir gegen die Wand rennen. Wenn man sich vorstellt, wenn man in die falsche Richtung rennt, man rennt auf einen Abgrund zu. Und da ist jemand, der sagt, ich bestehe darauf, dass du jetzt umkehrst. Ja, also so ist das zu verstehen. Und dann noch eine Frage, die aber eigentlich schon die Woche vorweg weist, die habe ich dann persönlich beantwortet. Kommen wir zum Thema der kommenden Woche. Wie werde ich frei? Ach, das ist ja mal ein Thema. Na, Freiheit, ich weiß nicht, sehnt ihr euch danach? Also für mich ist es eines der ganz großen Sehnsuchtsthemen. Millionen aus Ländern, in denen Unterdrückung herrscht, für die hat Freiheit noch eine andere Bedeutung. Sie kommen nach Europa geflohen in der Hoffnung, hier frei leben zu können, hier einen Hort der Freiheit zu finden. Manchmal sind sie dann enttäuscht, aber oft können sie auch aufatmen, weil hier tatsächlich ja mehr Freiheit ist als vielerorts. Was genau verstehen wir aber darunter? Freiheit ist ja, wenn man es mal untersucht, ein genauso schwieriger Begriff wie etwa Liebe. Was kann man unter Liebe nicht alles verstehen? Wenn da gesagt wird, wissen wir also noch nicht genau, was damit gemeint ist. Es könnte äußere politische Freiheit gemeint sein, ja, der Fluchtgrund für viele Menschen. Freiheit im Sinne von persönlicher Selbstbestimmung, ja, nicht andere schreiben mir vor, wie ich zu leben habe. Es kann sein innere Freiheit. Und das kann auch wieder Unterschiedliches bedeuten. Zum Beispiel Freiheit von Ängsten, ständig bedrückt zu werden. Freiheit als totale Unabhängigkeit, so kann man es auch verstehen. Oder Freiheit als unsoziale Rücksichtslosigkeit. Ich mache, was ich will, auch wenn andere darunter zu leiden haben. Was Freiheit bedeutet, ist darüber hinaus ja auch nicht nur eine philosophische Frage, also wie definieren wir das jetzt? Es kann ja auch ein Gefühl bedeuten. Mal kurz eine Frage zum Nachdenken. Wann hast du dich im Leben mal so richtig frei gefühlt? Jetzt will ich hoffen, dir fällt was ein. Wann hast du dich mal richtig frei gefühlt im Leben? Ist das Gefühl da? Und jetzt mal die Frage, was war daran eigentlich Freiheit? Ich habe so ein paar Szenen mal gescannt bei mir und gedacht, was war da eigentlich Freiheit? Das hatte eigentlich mit Freiheit nicht viel zu tun, aber ich habe mich frei gefühlt. Stellt sich also die Frage, was genau ist eigentlich Freiheit? In der Expedition zum Ich fragen wir ja nun nach Gott. Wir fragen bewusst nach seiner Sicht der Dinge. Woher wissen wir davon etwas? Nun, wir gründen auf Bibeltexte. Menschen haben die Bibel verfasst. Aber Menschen, denen sich Gott gezeigt hat, denen sich Gott offenbart hat. Und deshalb versuchen wir, diese Texte tiefer zu verstehen. Was genau ist gemeint, wenn wir in der Bibel von Freiheit lesen? Was ist das auch für eine Freiheit, die Gott den Menschen verspricht? Der erste Punkt, Freiheit ist ein Aspekt, ein Teil der Liebe Gottes. Auch in der Bibel wird ja von unterschiedlichen Freiheiten gesprochen. Allerdings, also auch von politischer Freiheit, von innerer Freiheit. Es fällt auf, dass es eine Gemeinsamkeit in der biblischen Rede zur Freiheit gibt. Es ist immer ein Teil, ein Aspekt der Liebe Gottes. So wird's verstanden. Vielleicht erinnert ihr euch, die ihr im Lesen dran seid, an die Ausführungen zur Schöpfung in diesem Begleitbuch. Gott hätte uns ja als Marionetten erschaffen können, ja, so dass wir so über die Erde geführt werden, völlig unfallfrei, wahrscheinlich würde es der Erde dann sogar besser gehen. Aber er führte Adam und Eva vor den Baum der Erkenntnis, er hat das Risiko ihrer Freiheit, ihrer Autonomie einkalkuliert und musste auch erleben, dass es nicht gut geht. Er führte dann Israel heraus aus der Knechtschaft in Ägypten, davon wird in dieser Woche die Rede sein. Er befreite auch zum Beispiel Daniel aus der Löwengrube. Es gibt ganz viele Befreiungsgeschichten. Und gleichzeitig hören wir in der Bibel nicht nur von äußerer Befreiung, sondern auch von so etwas wie innerer Freiheit. Jesus war zum Beispiel ein Mann, der eine unglaubliche innere Freiheit ausstrahlte, wie wohl sonst niemand. Er war so frei, dass er ohne Tabus und Berührungsängste sich an einen Tisch setzte, auch mit Leuten, mit denen damals niemand was zu tun haben wollte, mit Aussätzigen, Huren, unehrlichen Menschen, das waren damals Zöllner, heute sind das ehrliche Menschen meistens. Das Ziel, das war in seiner Kultur absolut verboten, aber er hatte die Freiheit, das zu tun. Er setzte sich in Freiheit über diese Tabus hinweg und bot gerade diesen Menschen die Freiheit der Kinder Gottes an. Und er sagte dabei auch, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, wird oft bei Beerdigungen zitiert. Das heißt doch, Gott bietet den Menschen Freiheit an, aber keine Freiheit, die sie heimatlos macht. Sie finden bei Gott ein Zuhause. Aber sie finden dieses Zuhause nicht als Standardmodell 0815 Mensch, sondern als Individuen mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, Lebenskonzepten, Prägungen, Ecken und Kanten. In meinem Haus gibt es viele Wohnungen. Für die meisten Menschen sind Religionen, jetzt mal egal welche, nicht gerade der Hort der Freiheit, oder? Wenn du fromm bist, denken sie, musst du ja noch viel mehr Gebote halten, noch mehr Regeln einhalten, immer schön konform und gehorsam marschieren. Und ehrlich, oft ist es so in den Religionen, oder? Oder sollten wir sagen, meist? Sogar in manchen christlichen Gemeinden ist das so, wird das so gelehrt. Und es steht dann in einem ganz merkwürdigen Kontrast zu dem Christus, auf den sie sich doch beziehen. Er stellt sich eindeutig zu den Geboten Jesu, er stellt sich dazu und gleichzeitig nimmt er sich Freiheiten heraus. Ein Beispiel, das berühmteste ist ja das, wie er mit dem Sabbatgebot, also dem Sonntagsgebot der Juden umgeht. Er macht den Gesetzeshütern klar, dass alle Ordnungen für die Menschen da sind. Zu ihrem Schutz, zum Bewahren ihres Lebens, auch zum Bewahren ihrer Freiheit. Nicht umgekehrt. Der Mensch ist nicht dazu da, Ordnungen einzuhalten. Diese innere Freiheit, die hat Jesus letztlich, man könnte sagen, ans Kreuz gebracht. Seine gesetzestreuen Gegner konnten einfach diese Haltung nicht ertragen. Wo kommen wir denn hin, wenn die Gesetze und Gebote nicht mehr über den Menschen stehen? Mitgemeint war auch über der Menschlichkeit. Und die Christen sagen eben, wo kommen wir denn dann hin? Wenn Gesetze und Gebote wichtiger sind als Menschen, kommen wir in eine unmenschliche Gesellschaft und einen totalitären Staat. Freiheit, ein Aspekt der Liebe Gottes. Der zweite Punkt, Freiheit ist ein Problem. Bisschen ist das ja schon deutlich geworden. Die Frage nach der Freiheit war damals schon schwierig, im alten Israel, bei Jesus und ist es bei uns immer noch. Ich erlebe in der Seelsorge oft Menschen, die sich sehr nach Freiheit sehnen, nach mehr Selbstbestimmung, nach persönlicher Entwicklung. Sie wollen äußere Zwänge schütteln. Sie wollen innere Zwänge loslassen. Und wenn man dann mit ihnen spricht und man fragt sie, was würde sich denn ändern, wenn du die Freiheit, die du jetzt suchst, wenn du die hättest, wenn du die absolut hättest, was würde sich in deinem Leben ändern? Dann fällt ihnen ein, was ihnen als nächstes fehlt. Und ich ahne, diese Menschen suchen etwas, was es nicht gibt. Sie wollen aus ihrer Haut. Und zugleich erlebe ich oft Menschen, die ganz viele Freiheiten haben. Alle Freiheit, alle Mittel liegen ihnen zu Füßen, aber sie kommen damit nicht klar. Sie haben so viele Möglichkeiten, sich zu entscheiden und entscheiden sich am Ende im schlimmsten Fall für gar nichts. Denn jede Entscheidung für eine Sache schränkt mich für eine andere ein. Wenn ich 10.000 Berufsmöglichkeiten habe, verpasse ich ja 9.999, wenn ich mich für eine entscheide. Das ist ein schlechtes Verhältnis. Und es gibt Menschen, die sind dadurch, durch diese Unfähigkeit, sich zu entscheiden, völlig blockiert. Sie haben die Freiheit, in ihrem Leben alles zu tun und zu lassen, aber eigentlich sehnen sie sich in dem Moment nach dem Gegenteil, nach jemand, der ein bisschen Struktur in ihr Leben bringt, der die Freiheit, sagen wir es mal ganz positiv, der die Freiheit mit Inhalt füllt. Und wenn das dann nicht geschieht, wenn sie das nicht erleben, dass ein bisschen Struktur und Inhalt in ihr Leben kommt, dann rufen sie irgendwann nach dem starken Mann, der alles besser weiß und ihnen sagt, wo es lang geht. Und das hatten wir dann schon öfter. Und das wollen wir nicht mehr. Und schon ist die Freiheit, die so überfordernd war, auch wieder weg. Freiheit ist ein Problem. Ihr findet selbst noch Beispiele dafür. Drittens, Fragen zur Freiheit oder wie Freiheit denn nun möglich wird. Ich kann noch etwas aus seelsorgerlicher Erfahrung sagen. Prüft es für euch, ob es stimmt. Manche Menschen sind äußerlich unfrei, sind gefangen, sind vielleicht mit vielen Behinderungen behaftet. Aber sie haben innerlich eine unschlagbare Freiheit. Umgekehrt gibt es äußerlich freie Menschen, die innerlich vollkommen verbiestert und unfrei sind. Wie funktioniert es denn, frei zu leben? Um der Antwort näher zu kommen, müssen wir zwei Fragen zur Freiheit beantworten. Die sind ganz einfach. Freiheit wovon? Wovon eigentlich? Und Freiheit wozu? Wo führt das hin? Beginnen wir mit der ersten Frage. Freiheit wovon? Und da kann ich jetzt nun am besten ein altes biblisches Wort zitieren, das viele von euch gut kennen, manche vielleicht auch als Zumutung ansehen. Ich muss es euch aber zumuten. Es geht um die Freiheit von der Sünde. Was bedeutet das konkret? Ich nenne ein paar Beispiele. Es bedeutet einerseits Freiheit davon, ständig mich selbst in den Mittelpunkt des Universums zu stehen. Ich, ich, ich. Es bedeutet andererseits Freiheit davon, irgendetwas anderes in den Mittelpunkt meines Lebens zu stellen. Arbeit, Erfolg, Geld, irgendwas. Es bedeutet einerseits davon, mich nicht selbst zu vergöttern. Es bedeutet andererseits die Freiheit davon, irgendetwas anderes zu vergöttern. Eine Idee, einen politischen Führer, Dinge, Menschen, ach, gibt alles Mögliche. Es bedeutet einerseits die Freiheit von maßlosen eigenen Ansprüchen. Und wir sind ja in vielem maßlos geworden. Es bedeutet andererseits Freiheit davon, von allen möglichen Ansprüchen anderer getrieben zu werden. Aber wie geht das? Wie wird solche Freiheit möglich? Das ist ja schon beim Zuhören anspruchsvoll, oder? Es geht nur, wenn mein Leben ein klares Zentrum hat. Und das geht nur, wenn dieses Zentrum Gott ist. Nur indem er die Stelle in der Mitte unseres Lebens einnimmt und nichts und niemand sonst. Nicht mein Ego und nicht etwas anderes und nicht jemand anders. Und es bedeutet, es geht nur, wenn wir ihm, Gott, vertrauen. Sonst lassen wir ihn da gar nicht hin. Oder in der Sprache der Bibel, wenn wir an ihn glauben. Oder in einem Bild der Bibel, es geht nur, wenn er uns ein neues Herz schenkt. Denn das Herz ist nach hebräischem Denken, und nach dem Denken ist das geschrieben, das Zentrum der Person. Das Herz ist sein Denken, sein Fühlen, sein Wollen. Noch anders gesagt, indem uns Gott mit seinem Geist fühlt. Das ist nichts anderes als ein neues Herz bekommen. Paulus schreibt in 2. Korinther 3, Vers 17, der Herr ist Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Eines meiner Lieblingssätze der Bibel. Wie kommt es, dass wirkliche Freiheit nur in Beziehung zu Gott möglich ist? Nun, das merkt man genau an den zwei Fragen zur Freiheit, die ich angesprochen habe. Freiheit wovon? Von der Sünde. Wir kommen da nämlich allein gar nicht los. Wir kommen da nur durch Gott los, der er uns frei spricht und manche Verbindung, die wir da haben, kappt. Und das zweite, Freiheit wozu? Und da komme ich zu dem Titel der Predigt auch. Es geht um die Freiheit zur Liebe. Wenn du mich fragst, ob ich freier leben kann, wenn ich in liebevoller, treuer Ehe mit meiner Frau Anne verbunden lebe oder völlig unabhängig davon, dann sage ich dir, ich lebe freier in dieser Verbindung. Die Entscheidung zur Liebe ist größtmögliche Freiheit. Das mag manchen Kenner von Ehen wundern. Es stimmt trotzdem. Liebe, die gestorben ist oder ermordet wurde, die reißt natürlich auch die Freiheit mit runter. Aber das höchste Ziel der Freiheit ist die Liebe. Würde ich mal anfangen, meine Frau zu betrügen, wäre meine Freiheit das erste Opfer. Überlegt mal, wenn es einen Menschen gibt, der dich liebt und den du liebst. Wenn es jemanden gibt, der dich so annimmt, wie du bist, der auch nicht wegrennt, wenn du ihn oder sie enttäuschst. Der dir wieder zurechthilft, wenn es eng wird. Macht dich das eigentlich frei oder engt dich das ein? Freiheit hat immer einen Sinn. Warum fallen viele Menschen in eine Depression, wenn sie arbeitslos werden oder wenn sie in Rente gehen? Es gibt es ja geradezu als Krankheitsbild. Warum genießen sie nicht die neuen Freiheiten? Meine Güte, endlich so viele Zwänge weg. Weil sie diese Freiheit nur genießen können, wenn sie inhaltlich gefüllt ist, wenn sie einen Sinn hat. Eine ziellose, sinnlose Freiheit verdient den Namen nicht und zerbricht. Wo sind die Menschen, die große innere Freiheit ausstrahlen? Ich nenne mal ein Beispiel, der mir ein Leben lang Vorbild war darin. Das ist mein eigener Vater. Manche von euch kennen ihn ja. Als Pastor in Baptistengemeinden war er mit vollem Einsatz für Menschen da und auch mit viel Liebe. Aber er hat sich vor keinen Karren sparen lassen. Von niemand. Und ich weiß heute, wie schwer das ist, denn es gibt immer Menschen in der Gemeinde, die das super praktisch finden, wenn der Pastor ihre Sache vertritt, ihren Kampf kämpft, ihre Meinung ausdrückt, vielleicht sogar ihre Arbeit macht. Sie denken vielleicht, in Pastors Auto steckt doch auch mein Geld. Wie konnte er die Freiheit bewahren in einer Freikirche, wo das so schwierig ist? Wieso hat er sich nicht vorschicken lassen in Aktionen, die er nicht vertreten konnte? Weil er wusste, dass er zuerst und zuletzt Jesus verantwortlich ist. Darauf gründete seine Berufung. Und darauf gründet deine Berufung. Und das macht dich frei. Paulus sagt es im Korintherbrief wunderschön. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Menschen Knechte. Ein weiser Rat. Er hilft, die Freiheit zu schützen. Und das ist notwendig. Denn viertens, Freiheit ganz praktisch, es gibt Einwände. Ich weiß nicht, was du bis zu diesem Punkt zu meinen Ausführungen sagst. Ihr könnt euch ja dann darüber unterhalten oder 1000 Fragenkarten schreiben. Vielleicht hast du noch einen wichtigen Einwand, einen will ich aufnehmen. Wie kommt es eigentlich, dass viele Christen gar nicht frei wirken? Weder scheinen sie frei zu sein von sich selbst, noch scheinen sie zu wissen, wozu diese Freiheit eigentlich da ist. Dafür gibt es Symptome. Warum gibt es Christen, die so verbissen ausgerechnet gegen andere Christen kämpfen? Warum gibt es das überhaupt? Warum wirken andere insgesamt, andere so kleinlich und so verkniffen, wo man denkt, Mensch, du hast doch alles, um aufzuleben? Ich habe natürlich darauf keine Antwort, muss ich euch enttäuschen. Aber ich habe eine Ahnung. Es ist offenbar so, dass man die Freiheit zur Liebe auch wieder verlieren kann, selbst wenn man sie mal hatte. Paulus ist ja der Apostel, der sich besonders intensiv mit der Frage nach der Freiheit beschäftigt hat. Wie können wir frei werden? Und dann aber auch in seinen Briefen immer wieder, Galaterbrief, Korintherbrief, wie können wir frei bleiben? Und ich lese aufmerksam, was er im Galaterbrief schreibt. Und vieles davon steht im Hintergrund meiner Predigt. Ich könnte den ganzen Brief nur nicht vorher vorlesen. Zur Freiheit hat uns Christus befreit, Galater 5. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Knechtschaft, lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Die einmal gewonnene Freiheit von der Sünde zu halten, ist für uns schwierig, manchmal fast unmöglich. Die einmal gewonnene Richtung, die Freiheit zur Liebe, zum Dienst am Nächsten, die ist offenbar auch immer bedroht. Und das kenne ich aus meinem eigenen Leben. Und ich vermute mal viele von euch auch. Da habe ich eine großartige Freiheit bekommen, weil ich weiß, dass Gottes Liebe mich zu einem unermesslich reichen Menschen macht. Was macht mich reicher als das? Königskind sozusagen. Aber dann zieht doch unser Nachbar aus der Mietwohnung aus in eine traumhaft schöne und vor allem eigene Wohnung. Und ups, war das jetzt Neid? Und schon ist die schöne Freiheit kaputt. Da trage ich den Dienst Gottes in der Gemeinde jahrelang und treu. Aber dann gebe ich frustriert auf, weil andere sich nur von mir bedienen lassen. Und ups, der Same einer bitteren Wurzel in meinem Herzen verdrängt die Freiheit. Und dafür gibt es leider zu viele Beispiele. Paulus mahnt im Galaterbrief, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Klingt so ein bisschen nach einer Tautologie, aber wenn wir im Geist leben, dann wollen wir auch im Geist gehen. Was heißt das? Es ist der Geist Jesu Christi. Es ist ja ein Orientierungspunkt. Er geht voran. Wir gehen ja nicht in eine beliebige Richtung. Er ist der Orientierungspunkt. Wir folgen ihm nach. Und jetzt muss ich euch wieder mit einer Berggeschichte langweilen. Vor einigen Jahren habe ich mehrere Tage und Nächte auf einem Gletscher verbracht, weil ich einen sehr hohen Berg besteigen wollte. Großes Lebensziel. Im oberen Bereich des Gletschers gab es keine Spalten mehr. Das heißt, man kann sich so aus dem Seil ausbinden und jeder geht so für sich. Hatte den Effekt, dass die Gruppe auseinanderfiel. Schließlich erreichte ich eine große Hochebene. Ich war schon 8 Stunden unterwegs. Ich habe niemanden mehr vor mir gesehen und niemanden mehr hinter mir. Bin also ganz alleine gelaufen. Und ich war erschöpft. Und das ist ja so, beim Sauerstoffmangel im Hirn stellt sich das ja doof. Ja? Noch doofer, als es eh schon ist. Und irgendwann, als ich den Sichtkontakt verloren hatte, und das war so kombiniertes Gelände, so hartes Eis und Geröll, da sieht man auch keine Spuren. Und an verschiedenen Stellen, stellt euch vor, so eine große, riesige Hochebene, und da ragen so an verschiedenen Stellen so Eis- und Felsgipfel heraus. Ich hatte bloß keine Ahnung, welcher davon jetzt der Gipfel ist. Traumhaft für einen Bergsteiger. Er steht kurz vorm Gipfel und weiß nicht, wie er hochkommt. Ich hatte die Freiheit, überall hin zu gehen. Überall hin, kein Problem. Aber die Freiheit nützte mir überhaupt nichts, um mein Ziel zu erreichen. Denn ich konnte nicht jede dieser Erhebungen jetzt absuchen. Dafür reichte schlicht die Kraft nicht. Auch wenn ich Tage dafür gehabt hätte, wäre mein Licht vorher ausgegangen. Ich brauchte Orientierung. Und die kam in Gestalt des Bergführers. War ein bisschen zurückgefallen, weil er mit der Höhe zu kämpfen hatte. Er holte mich irgendwann ein und der war nun schon ein paar Mal auf dem Berg. Und er wusste, wo es lang geht. Nur so hinter ihm her konnte ich die letzten 140 Höhenmeter dann schaffen. Hier ein Bild von, wo ist er? Alexis, mein Bergführer da auf dem Gipfel. Mein Fazit. Alle unsere Freiheit nützt uns nichts, wenn wir keine Orientierung haben. Wir brauchen die Spur der Liebe, der wir folgen. Und wir brauchen den Bergführer unserer Seelen. Sonst verirren wir uns. Wir scheitern grandios oder gehen schlicht unter. Achten wir auf den, der uns allein zum Ziel bringen kann. Das Abendmahl, das wir jetzt feiern, ist ja Gelegenheit, diesen Kontakt mit ihm zu suchen und zu erneuern und in seine Spuren zu treten. Gott segne euch auf diesem Weg.